Meine Lieben, jetzt war ja White Paper Day und es war auch Weltspartag und anlässlich dessen gibt es eine neue Aktion bei Coinfinity für alle Sparpläne, die ihr bis zum 11.12.24 abschließt, fallen nur Gebühren von 0,99% an und ihr könnt die um weitere 21% in den ersten 6 Monaten drücken, wenn ihr den Code WasBitcoinBringt eingebt. Ihr könnt so viele Sparpläne anlegen, wie ihr wollt und diese reduzierten Gebühren, die gelten dann ab sofort für ein Jahr bis zum 11.12.25. Also unbedingt reinschauen bei Coinfinity und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Willkommen meine Lieben, willkommen zurück bei WasBitcoinBringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich weiß, ich sag's oft, aber ich verspreche euch, heute habe ich ein richtiges Schmankerl für euch. Ich habe einen Haubenkoch, einen Sternekoch bei mir, den Sebastian Franke. Er ist gebürtiger Niederösterreicher, hat in Tirol gearbeitet, aber er hat seit einigen Jahren sein eigenes Restaurant, das Horvath in Berlin, in der deutschen Hauptstadt, hat sich dort 2 Sterne geholt. Ich habe sogar recherchiert, wie das funktioniert mit den Michelin-Sternen. Dort ist man auf einem Niveau, das ich selbst noch nie erlebt habe, aber irgendwann werde ich es tun, wenn ich in Berlin bin, denn der Sebastian ist ein überzeugter Bitcoiner, ist da, wie er selbst sagt, voll ins Rabbit Hole hineingefallen, denn Bitcoin, das ist für ihn, ja, das passt zu seinen Werten, sagt er, das gibt ihm Hoffnung und das hat für ihn eine Welt eröffnet, wo er nach vorne schauen kann, nach schwierigen Jahren in der Gastronomie, auch in der absoluten Spitzengastronomie gibt es derzeit eine Krise, die Leute kommen seltener, können sich's weniger leisten, wegen der Inflation und ihr wisst schon, pipapo, ich verspreche euch, das war wirklich ein cooles, lustvolles, lustiges Gespräch zwischen Bitcoin, Business und Spitzengastronomie, Essen einfach. Gutes Essen, gutes Leben, so kann man es auch zusammenfassen. Ich wünsche euch wirklich, wirklich viel Spaß mit dieser Folge und schaut vorbei beim Horvath in Berlin, wenn ihr die Gelegenheit habt und schaut natürlich auch vorbei bei Coinfinity, spart euch mit dem Code WasBitcoinBringt 21% beim Sparplan. Auf die Gebühren bei Kauf, bei Verkauf und bei allen anderen Dienstleistungen, die dort so angeboten werden. Was Bitcoin bringt, in einem Wort bei Coinfinity. Und jetzt geht's los mit dieser speziell guten Folge mit Sebastian Frank. Herzlich willkommen, Sebastian Frank, bei Was Bitcoin Bringt. Servus.
Hallo Nico, servus. Ich freue mich extrem, hier zu sein, wirklich.
Du hast mir gerade erzählt, du hörst den Podcast schon seit 2 Jahren.
Ja, es ist wirklich, also, und ich höre ja echt fast sonst gar keinen Podcast, weil die meisten Podcasts sind halt super langweilig. Und bin ein bisschen reingestolpert über Kollegen von dir, die Bitcoin verstehen. Und da warst du ja auch mal Gast,
soweit ich weiß. Beim Manuel und beim Jonas.
Ja, ne? Ganz genau, da warst du Gast. Raus. Und da habe ich mal gedacht, hört sich eigentlich ganz gut an, was du so daher quatschst im Endeffekt. Und da habe ich mir gedacht, ja, schau mal. Und ich habe auch seit dem Punkt gnadenlos gewechselt. Ne? Sorry, Jonas, Manuel. Aber ich habe mir so wirklich the point of change ein bisschen, muss man echt sagen. Ja.
Das hört natürlich, aber Grüße gehen trotzdem raus. Ja. Du bist Koch und du bist nicht nur irgendein Koch, du bist was? Haubenkoch und Sternekoch und du hast dein eigenes Restaurant, nämlich das Horvath in Berlin am Landwehrkanal. Neukölln, Ecke Kreuzberg, genau?
Ja, genau. Wir sind eigentlich noch in Kreuzberg, ganz genau genommen. Das ist das Restaurant Horvath, nach dem österreichisch-ungarischen Schriftsteller Öden von Horvath benannt. Und wir sind am Landwehrkanal, aber einmal über den Kanal drüber ist Neukölln. Und wir sind ein bisschen so immer in diesem Bermuda-Dreieck, Neukölln, Cottbuser Tor, Görlitzer Park, was ja eigentlich ein bisschen eine dubiose Gegend ist. Und für viele ist es ja oft einmal so, da ein Sterne-Restaurant würde man eher nicht vermuten. Und es ist ein bisschen Adventure-Eating manchmal.
Also wobei, quasi Abenteuerurlaub, Schrägstrich, Gourmet-Ausflug, oder wie?
Ja, ein bisschen schon. Aber mittlerweile kommen unsere Gäste natürlich mit Uber und mit Taxi. Mhm. Aber in meinen Anfangsjahren, also ich bin seit 2010, sind die Leute oft mal mit U-Bahn gekommen und die haben wirklich, als sie von der U-Bahn ausgestiegen sind, angerufen und gefragt, ob sie richtig sind. Weil du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also entweder steigst du Schönleinstraße oder Cottbuser Tor aus. Beides ist nicht gerade das, was man sich erwarten würde, wenn man in ein Sternerestaurant geht. Und ja, also ist es nach wie vor ein bisschen Adventure-Eating, sage ich immer.
Aber ist es jetzt immer noch so schlimm oder jetzt noch schlimmer? Ich kann mich erinnern, 2006 war ich da einen Monat in Berlin und da waren wir in der Nähe vom Cottbuser Tor. Ich kann mich jetzt an nichts Dramatisches. Gut, ich war aber auch noch jünger und hatte jetzt auch keine hohen Ansprüche.
Ich sage mal so, ich glaube, die Antwort liegt darin, dass, glaube ich, vor 2 Jahren eine eigene Polizeistation am Cottbuser Tor gegründet wurde. Die gab es vorher nicht. Ja. Ich glaube, darin liegt schon auch schon die Antwort ein bisschen. Das Paul-Linke-Ufer, wo wir ja verortet sind, war schon immer so, also immer, so ewig, wie es, wenn ich schon ewig da wäre, schon ein Lichtstreif in Neukölln, in Kreuzköln, so wie es ja heißt.
Kreuzköln,
ne?
Genau.
Ja. In Kreuzköln, ja. Also das ist also so, wir sind ja auf der Sonnenseite, ne? Also Maybach-Ufer ist auf der anderen Seite, ist die Schattenseite und das Paul-Linke-Ufer ja schon immer, also man sieht es auch an den Wohnungen und so weiter, also das ist so 800 Meter Lichtstreif inmitten von Kreuzköln eigentlich, ja, muss man schon sagen.
Man hört dir schon an, du bist jetzt kein gebürtiger Berliner.
Nein, ich bin geboren in Mödling, also für alle, die es nicht wissen, Niederösterreich, Grenze Wien, aufgewachsen allerdings. Also mein Elternhaus war damals in Berchtoldsdorf, aber meine Mama ist übersiedelt, da habe ich noch in die Windeln gemacht, nach Bruck an der Leiter und ich bin da aufgewachsen. Also was klassisch, Kindergarten, Volksschule, Gymnasium, genau. Und
Bruck an der Leiter ist dann quasi Richtung Öder von Horvath, ne? Also das ist dann quasi ja, Richtung
genau.
Ungarn.
Ja, ja, genau, die Leiter ist ja der Grenzfluss, das hieß früher also Transleitanien und Cisleitanien, also jenseits der Leiter und diesseits der Leiter, weil für alle Geschichtsstunden, die nicht wissen, das Burgenland ist ja 1921 erst zu Österreich dazugekommen und bis dahin war die Leiter der Grenzfluss im Endeffekt und genau, so da bin ich ja im Endeffekt. Einmal rüberspucken ist Burgenland auf gut Deutsch.
Habe ich schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber ich bin ja in Berchtesgadensdorf aufgewachsen.
Ah, tatsächlich?
Ich bin in Wien geboren, aber meine Eltern sind auch rausgezogen und ich bin damit 18 bin ich wieder reingezogen.
Ja. Ah, ich war zufälligerweise erst vor ein paar Wochen in Berchtesgadensdorf und ich meine, ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber meine Oma ist gestorben und wir sind in Berchtesgadensdorf zu Grabe getragen worden und wir sind dann im Rahmen dessen auch am Haus vorbeigefahren, wo wir quasi früher in der Asbettengasse.
Ja, da waren wir gar nicht weit voneinander.
Genau, ja. Und sind da auch vorbeigefahren, haben kurz vorbeigeschaut. Ja, genau, klar. Und ist noch gar nicht so lange her. Ja, genau.
Ist auch im Süden von Wien eine Vorstadt. Jetzt müssen wir die Kurve zu Bitcoin kratzen. Aber das machen wir ganz einfach, ja? Weil du hast gesagt, du hast Bitcoin verstehen gehört und du hast jetzt meinen Podcast gehört. Ja? Aber du bist eben vor einigen Monaten durch die Medien begeistert. Ja? Jetzt gibt es da ein Restaurant gibt, das Bitcoin akzeptiert, ist eine Sache. Aber ich meine, fangen wir vielleicht so an. Okay, das ist mal die Headline ist Bitcoin im Restaurant. Aber wie viele Sterne hast du?
2.
So, ich habe recherchiert, pass auf, ich weiß es. Michelin ist ja eigentlich der Reifen, ne?
Ja, genau.
So, und das ist eine Art Reiseführer für gutes Essen, richtig?
Ja, genau.
Und ein Stern heißt, ein Zwischenstopp zahlt sich aus.
Ja.
2 Sterne heißen, eine extra Detour zahlt sich aus.
Ja, genau. Also und 3, so Umwegwert.
Ein Umwegwert. Und 3 Sterne heißen, muss man eine eigene Reise.
Eine eigene Reisewert, genau, ja. Ganz genau. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Thema reingehen. Eben der Reifenhersteller hat also 1931, als es natürlich noch nicht jedem möglich war, sich ein Auto zu leisten, sondern nur Menschen, die natürlich auch die Kohle dafür hatten, ja, hat man Restaurantempfehlungen herausgegeben an Autobahnen. Ja, also wenn man mit dem Auto unterwegs war, dann hat man eine Restaurantempfehlung. Also da kannst du stehen. Also du hast die Kohle für ein Auto, also die Kohle für ein gutes Restaurant.
Yeah.
Da hat man eben an die Kundschaft für Autos eben Restaurantempfehlungen herausgegeben und so hat sich der Michelin gegründet und deswegen geht es auf die Reifenfirma zurück, eben der Guide Michelin. Und es gibt 3, wie du gerade richtig gesagt hast, 3 Sterne ist die Maximalbewertung und wir haben eben 2 davon, ganz genau.
Aber das ist schon ziemlich viel. Also wie viele Restaurants mit 2 Sternen gibt es in Berlin?
5 oder 6? 5? 5, glaube ich. Ich versuche es immer weltweit zu sagen, weil wir haben natürlich, muss man auch sagen, natürlich in Europa eine gewisse Dichte, weil da auch ein gewisses altes, also Geld vorhanden ist, weißt du, wo die Leute sich das leisten. Es gibt natürlich in anderen Kontinenten wesentlich weniger Sterne-Restaurants, wobei der Michelin sehr stark expandiert, schon seit vielen Jahren. Aber ich, deswegen sage ich es immer weltweit, um ein bisschen, es gibt also es gibt 140 3-Sterne-Restaurants auf der Welt, roundabout, und circa 750 2-Sterne-Restaurants auf der Welt. In Deutschland sind es 10 3-Sterner und ungefähr 70, 75 2-Sterner, also bundesweit sozusagen. Ja. Also man spielt auf jeden Fall in der Champions League, sagen wir so. Ja.
In der jetzt gerade reformierten Champions League. Ja, die
oh gut, ich bin kein Fußballer, mein Sohn spielt Basketball.
Ja, verstehe. und wie landet ein aus Niederösterreich importierter Haum- und Sternekoch in Berlin beim Thema Bitcoin?
Das ist eigentlich relativ schnell gesagt, einfach ist, weil, also ich weiß, das werden es viele nicht gerne hören, aber im Grunde meines Herzens bin ich ein bisschen ein Zocker. Ja? Also ich mag ein gewisses Risiko. Oder wie soll ich sagen? Ich bin ein Mensch, ich mache entweder gar nichts oder ich mache es 120%. Ja? Also dazwischen gibt es für mich nichts eigentlich. Ne? So. Und es ist so beim Thema Kohle ist es so, dass ich eigentlich irgendwann einmal, ich habe schon versucht 2008, ich habe mir, das war ja damals ein riesiger Hickhack bei der Sparkasse in Österreich irgendwie, sich ein Depot aufzumachen. Du musstest da irgendwie, da keine Ahnung, da irgendwelche Anträge und das hat ja halt gedauert.
Und 2008 jetzt
quasi. 2008, ja. Ich habe ein Depot eröffnet.
Während der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise?
Naja, das war ja, du, wie es, wenn ich mich 2008 mit der Finanzkrise auseinandergesetzt hätte. Alter, hinter mir die Sinnflut, keine Ahnung. Das also war mir ja wurscht am Ende des Tages. Okay. Weißt du? Ja, also ich meine, wie alt war ich da? Ja gut, das ist keine Frage, wie man sich informiert, ich weiß. Aber das, ich meine, Finanzkrise kannte ich aus den Nachrichten. Weißt
ja,
du?
Ja, ja,
also
ja.
Das war ja, weißt du, für mich war das ja wurscht. Weißt du?
Aber du warst damals quasi in dem Alter, wo warst du damals?
Weil
du
als Koch, ich war in Tirol.
In Tirol, okay.
In Tirol war ich, genau. Ja, ja.
Und du warst damals quasi in dem Alter, dass du gesagt hast, jetzt habe ich ein bisschen Geld, jetzt könnte ich mal was anlegen oder sogar einfach zocken.
Es ging einfach nur darum zu sagen, ich hab okay verdient damals, ja, und ich habe gesagt, okay, irgendwie, ich habe schon immer dieses Thema Wertpapiere bei mir im Kopf gehabt, ich will das irgendwie machen. Und dann war das irgendwie gefühlt ein halber Hickhack, sich da anzumelden und verifizieren zu lassen und so weiter. Und man hat dann, und ich muss auch sagen, habe ich auch am Ende, sage ich, muss man auch ganz ehrlich sein, ich habe auch dann am Ende sage ich es nicht so richtig, die Eier gehabt. Man hat immer dieses Probedepot gehabt, du weißt schon, wo du ein bisschen rumspielen kannst und so weiter. Mm-hmm. Aber dann wirklich mit eigenem Geld reingehen, das war dann irgendwie so, so minimal und so weiter, dann hat es doch ein bisschen gefehlt. So, jetzt spulen wir 10 Jahre vor und auf einmal gibt es Smart Broker, weißt du? Und ich habe mich, ohne Spaß, ich habe mich beim Gasse gehen mit dem Hund bei Trade Republic angemeldet, ja. Weißt du? Ja, also ja. So, also ich wollte nur ein bisschen zeigen, so was 2008 musste man da sonst was für Prozesse durchlaufen und dann habe ich mich 10 Jahre später oder 11, 12 Jahre später so beim Spazierengehen mit dem Hund habe ich mich angemeldet. Also der Zugang.
Es ist fast so, als hätten wir zwei alten Männer noch das letzte Jahrhundert miterlebt, sozusagen. Ja,
ja, ja, natürlich. Haben wir ja auch.
Ja. Ja, so, waren wir, 2008 gab es kein iPhone, gab es kein YouTube, ja. Gab es ja. Keine Podcasts, gab es ja. kein Bitcoin. Ich meine, das gab es alles noch nicht.
Ja. Absolut. So, und dann hier, und das Thema Wertpapiere ist mir ja nie aus dem Kopf gegangen. Ne? Und dann hier angemeldet bei den Smart Broker, ich will da jetzt keine, das wollte ich schon immer mal sagen, no financial advice, auch wenn auch wenn es jetzt, nein, ich habe mich natürlich hier bei den gängigen kurz mal angemeldet. Dann habe ich gesagt, so, jetzt Thema Zocken. Es heißt nicht, weiß Gott, was mit für einer Kohle oder so, ne, aber ein bisschen drin sein, einfach ein bisschen so den Nervenkitzel, so keine Ahnung zu haben, sich irgendeinen Content reinzuziehen, eh die Hälfte nicht zu verstehen, weißt du, weil ich habe es nicht studiert und weißt du, ich meine, solltest du sehen, du schaust dir 15 Videos über Stock-to-Flow an, aber du checkst das eh nicht, weißt du, ich meine mal ganz ehrlich. So, und dann aber trotzdem hier und da und tralala, ein bisschen, keine Ahnung, da ein bisschen Disney, dort ein bisschen Mona Bros und keine Ahnung was, tralala, und dann schaust du dem Ding halt zu. Und parallel dazu Krypto, weißt du, so irgendwie, naja, dann nehmen wir halt was rein, weißt du? Solana, Polkadot, Litecoin, Bitcoin, Ripple, Ethereum, so random, weißt du? So,
ja, ja,
immer nur rein damit, weißt du? So, desto mehr, desto besser gefühlt, weißt du? Aber null Ahnung, weder mit irgendeinem Produkt, so. Und jetzt bin ich dann Ende 21, habe ich ja die erste Position halt Bitcoin auch mit reingenommen, was auch die höchste Position damals im Portfolio war, ist wurscht. Und dann, ich glaube, 22 ist es ja richtig runtergegangen mit dem Preis, irgendwie so, glaube ich. Und das habe ich natürlich dann auch gesehen, auch mal auf meinem Display. Ne?
15. November 22 war der Tiefpunkt.
Ja, genau, so random, also ja, so. Und dann denke ich mir, kurz mal gedacht, oh Scheiße, ne? Was machen wir jetzt, ne? Und so, ne? Und
dann, also es war deiner Frau verheimlicht?
Verheimlicht? Nein.
Kennst du das von Homer Simpson? Als er ins Casino geht und Bart sagt, you cannot do this, what if you lose money? Und er sagt, I have a system. What's the system? I don't tell your mother how much I've lost.
Ich war einmal im Casino mit meiner Frau an der Côte d'Azur, jetzt denken alle, die mit dem Goldlöffel, nein, wir haben damals da gearbeitet, weißt du, für kurze Zeit, und ich bin ins Casino gegangen, wir haben Poker gespielt, am Pokertisch, und wir durften nur Französisch oder Deutsch, Englisch am Tisch sprechen, so weiter, und ich bin so lange gesessen, bis ich alles zurückgewonnen habe und noch ein bisschen mehr, und da habe ich schon gemerkt, ich bin ein Zocker, weißt du, weil das Feeling war richtig geil. Ich bin generell, das ist das Problem, wenn du ein Mensch bist, entweder 0% oder 120, du bist doch extrem offen, also ich bin relativ suchtaffin, weißt du, und ich habe immer nur das Glück gehabt, Menschen an meiner Seite zu haben, die mich zu handeln wissen. Ja? Ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon eine verlorene Seele gewesen. Wurscht.
So. Das ist der Grund, warum ich nicht ins Casino gehe.
Ja, ja.
Also aber ich bin da genauso.
Ich wollte am nächsten Tag wieder gehen.
Ja. Suchtaffin halt.
So, und hab dann, und dann, Tiefpunkt 22 und so weiter. Scheiße, ne? Ich meine, ich sag's dir einfach, ich habe irgendwie für 2.500 Euro Bitcoin gekauft. Das ist scheiße. Und so weiter. Und dann denke ich mir, ja, was machst du denn? Verkaufst du es jetzt wieder, bevor es noch weiter? Und ich weiß noch, ich bin im Auto gesessen, am Weg zur Arbeit. Und habe mir gedacht, hey, du hast keine Ahnung, was du da tust eigentlich. Null. Weißt du? Und dann habe ich einfach mein Handy aufgenommen, Spotify, habe oben in die Leiste Bitcoin eingegeben, weißt du, und dann kam halt Bitcoin verstehen, weißt du?
Und hast du gesagt, das würde ich gerne, Bitcoin verstehen.
Ja, ja,
das
ist ja, ein, gedrückt,
das gedrückt. Ist der Name so genial, ja.
Und da gehen jetzt nochmal raus, nochmal hier Jonas und Manuel, Bitcoin verstehen, weißt du? Ich sage immer, die ersten 10 Folgen, beste die ersten 14 Folgen, die auch wirklich in 30 Minuten absolviert sind, weißt du, haben eigentlich relativ gut verständlich für Idioten wie mich. Und ich sage immer, ich weiß noch immer nicht, wo man den iMac einschaltet. Ja, also ich suche noch immer den scheiß Knopf, weißt du? Ja, relativ gut verständlich gesagt, worum es geht.
Reden wir über Coinfinity. Meiner Meinung nach die erste Adresse, wenn es um Bitcoin-Anliegen geht. Sparplan, ganz klar. Lightning-Integration ist schon da. Es gibt eine eigene Wallet in der App inzwischen und eine absolute Top-Betreuung, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. Die Gebühren sind günstig, Spreads gibt es gar keine und die maximale Sicherheit, die wird gewährleistet durch die Registrierung als Bitcoin-Broker bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Höchste Sicherheitsstandards sind da Voraussetzung. Wie gesagt, die Gebühren sind transparent und um sie nochmal günstiger zu machen, nutzt ihr am besten den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort. Dann spart ihr euch 21% auf die Gebühren in den ersten 6 Monaten und habt das gute Gefühl, bei Coinfinity eure Sites zu stacken. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%.
Und verständlich in einer Form, wo ich gemerkt habe, okay, das ist gut, das finde ich gut, das macht Sinn. Weißt du? Und ich weiß und ich nach wie vor, da hat mich dieses Gefühl eigentlich vereinnahmt, wo ich wusste, okay, das ist etwas, das entspricht meinen Werten. Weißt du, ja, und das möchte ich, da möchte ich sein. Und dann.
Aber wie kommst du, das ist interessant, wie kommst du quasi vom Zocker zu dem, dass das deinen Werten spricht. Weil auf den ersten Blick, aber das ist ja nicht das, was du meinst, weil auf den ersten Blick, wenn die Leute Bitcoin sehen, ist alles so volatil und bla bla bla, Zocker, ja? Aber das meinst du ja damit nicht, mit Werten, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist ja weil es ja für mich beides bedient, vielleicht in einer Form von 80-20, weißt du? Ich schaue noch immer jeden Tag rein, wie der Preis ist. Und manchmal schaue ich sogar zweimal rein, weißt du? Weil das bedient mein Zockerherz, weißt du? Mhm. Und wir wissen mittlerweile alle, und das weiß sogar ich, der keine Ahnung hat, weißt du, ob der fucking Preis jetzt bei 60 oder bei 48.000 Euro steht, das ist doch vollkommen wurscht, weißt du, ne? Also aktuell, weißt du, ne? Worüber reden wir? Aber das ist so der kleine Basti, weißt du, der gern reinschaut und sagt, ah, guck mal, heute ist es 53.000, ne? Und, ah, jetzt ist es wieder 47.000, jetzt machen wir wieder mal 200 Euro rein und so. Also, weißt du, also das ist so ein bisschen, ich kaufe mir noch immer 2 Lottoscheine im Monat, weißt du?
Okay.
Einfach, weißt du? Fürs Gefühl.
Hast du schon mal was gewonnen? Also gescheit?
Nein.
Okay. Aber da kommt noch.
Leider. Ich glaube an den Lottogott. Hallo? Also hundertprozentig. So,
ich kaufe Rubellose.
Ich habe in meiner Lehrzeit mal 1.000 Schilling gewonnen mit dem Rubellos. Das war eine sehr gute Nacht. Ja, also,
1.000 Schilling?
1.000 Schilling.
Für 1.000 Schilling,
1.000 Euro. Also,
für 1.000 Schilling kannst du heute literally nicht mehr gut essen.
Also, 1.000 Schilling damals, wir reden von 1998. Ja. Wir sind zu zweit saufen gegangen, bis wir nicht mehr reden haben können. Am nächsten Tag habe ich noch immer 350 Schilling gehabt. Ne?
1.000 Schilling, was 1993?
98.
Das war wahrscheinlich wirklich fast 1.000 Euro in der heutigen Kaufkraft.
Hundertprozentig.
Ja, also es sind nur für die Bundesdeutschen und Eidgenossen, das sind 70 Euro umgerechnet nach offiziellem Kurs.
Ja. Da machst du nichts mehr damit heute. Ja, und genau. Und ich bin schon ein bisschen so, aber wie du sagst, richtig, ja, ich schaue jeden Tag rein auf den Preis und das bedient ein bisschen mein so 5% hoch, 5% runter oder 10% auf 10%. Aber am Ende des Tages bin ich schon, reden wir bei Werten schon von was anderem, als ob der Preis jetzt 10% hoch oder runter ist im Endeffekt. Ne? Also das ist.
Aber was sind die Werte? Weil du hast ja das, was ich jetzt von dir schon weiß, ich meine, du hast gemeinsam mit deiner Frau ein Restaurant aufgebaut, ihr seid selbstständig, gerade auch die Arbeit mit Essen hat ja einen Realitätsbezug, sag ich mal. Ja? Das ist ein Handwerk und das heißt, die Werte, das sind die 20% sind der Zocker, aber du bist jetzt so rübergekommen, als wärst du der totale Zocker, aber das bist du offenbar
nicht. Überhaupt nicht, ja klar. Nein. Witzig, weil du sagst meine Frau, weil meine Frau ist ja noch, ich meine, sie war 3, als die Mauer gefallen ist, weißt du, und du oft einmal den Sozialismus als heranziehst als Weg zu Bitcoin. Aber meine Frau ist super skeptisch. Also sie ist noch immer nicht auf den Zug aufgesprungen.
Bei Bitcoin?
Ja.
Aber ist sie aus dem Osten, aus dem Westen?
Ja, aus dem Osten. Ja, genau. Aber sag ich gleich, sie ist noch immer nicht auf den Zug aufgesprungen. Ich meine, sie akzeptiert es, weil ich dafür brenne, weißt du. Aber gibt es Diskussionsbedarf. Egal. Nein, aber das Ding ist, was heißt, also ich liebe, und das mache ich ja auch bei mir im Restaurant und bei mir am Teller vor allem, ich liebe den Minimalismus, ich liebe die Reduktion. Ja? Also ich mag es einfach, mit wenigen Produkten zu arbeiten. Ja? Also viele, die vielleicht da jetzt zuhören und Sterne-Gastronomie kennen, wissen, dass es oft mit sehr viel Ego einhergeht, sehr viel opulente Teller, also sehr viele Handgriffe und jeder möchte immer noch den nächsten Teller kreieren und die nächste Technik finden und so weiter und so fort, was noch keiner gesehen hat. Und ich bin eigentlich, ich mag das, weil eigentlich im Grunde genommen bin ich ein Fan von einem sehr schlichten Leben, ja, also ich meine, ich mache jetzt viele Themen auf, weißt du, also
dafür gibt es Podcasts.
Ja, ich mache jetzt sehr viele Themen auf. Ich meine, natürlich leben wir wohnen an einem schönen Ort und so weiter und so fort, brauchen wir gar nicht reden, aber im Grunde meines Herzens, ja, möchte ich einfach ein sehr einfaches, sehr schlichtes Leben führen, weißt du, ja, und ich möchte auch bis an den Rest meines Lebens arbeiten und so weiter und so weiter, aber was ich nicht gut kann, ist Kompromissfindung mit anderen Menschen. Und die einzige Fläche, die ich zur Verfügung habe, ist der Teller. ja, auf dem ich muss ich keine Kompromisse eingeben und ich arbeite oft so schlicht als möglich. Also ich mag diese schlichte Eleganz und mit wenigen Produkten einfach etwas zu erzeugen. Und warum jetzt, warum sage ich das? Und warum kommt jetzt Bitcoin ins Spiel im Endeffekt? Ja? Weil Bitcoin für mich, es ist einfach eine Hilfe, um ein schlichteres Leben zu führen. Also die Hilfe zur Reduktion, weil ich im Privaten oft mal eine gewisse Form von Konsum oder so weiter. Also ich meine, man kennt das ja. Du kaufst dir den nächsten Plastikscheiß oder irgendwas so weiter und denkst, ah ja, und dann bist du doch wieder gefixt von, ja, das möchte ich jetzt haben oder und so weiter und so fort. Und hinterher, dann, ja, hast du das jetzt gebraucht? Was ist jetzt notwendig? Und es ist wirklich so, seitdem ich Bitcoin habe, weißt du, ist es für mich so, dass ich wesentlich beständiger bin in, na, das Leiberl brauche ich jetzt. Also das T-Shirt brauche ich jetzt nicht.
Danke für die Übersetzung.
Das T-Shirt brauche ich jetzt nicht. Also und ich brauche, also ich lebe wesentlich reduktiver, weißt du, ne? Und irgendwie hat Bitcoin für mich eben diesen, also diese letzte Hürde, ja, die ich gebraucht habe, um wirklich Nein zu sagen zu übermäßigen Konsum, weißt du? Ja, im Endeffekt. Und daher dieses reduktive Leben und das mag ich so unheimlich eben. Und dabei hilft mir. Also ich sage immer, ich meine, ich weiß jetzt, es ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich bin mittlerweile, ist es auch so, dass ich Zeug einfach ausmiste, ja, und dann balle ich das einfach auf eBay rein, weißt du, ne? Und dann, ja, weißt du, und dann 200 Euro eingenommen, dann balle ich das rein auf meine Wallet, weißt du, ne? Und ich sage immer, Bitcoin räumt mein Leben auf, weißt du?
Das ist gut. Das gefällt mir. Das ist meine neue. Das ist Bitcoin ist quasi die digitale Entsprechung von der Japanerin, die alles in Boxen genau räumt. Oder wie heißt sie? Ich habe vergessen.
Ja, ich habe auch vergessen. Wie sie.
Die ist riesengroß, ne? Die ist riesig.
Ja, total. Ja. Ja. Aber ich sage, Bitcoin räumt mein Leben auf, weißt du? Im Endeffekt, ne? Und aber ich meine, ja, ich meine.
Weißt du eigentlich, warum Minimalismus als Genre gestorben ist?
Sag.
Das ist ganz interessant. Weil das kannst du dich erinnern, das war ja vor ein paar Jahren, war das ja ein Riesending. Total. Da gab es den Film und die Dings. Und weißt du, das ist eigentlich, das sagt alles aus über die Welt, in der wir leben. Das Genre ist gestorben, weil du mit dem Minimalismus-Schmäh den Leuten nichts verkaufen kannst.
Ah, not bad.
Es ist einfach, es hat sich einfach ab dem Zeitpunkt, wo du die Idee durchgespielt hast, hat sich's totgelaufen, weil was willst du den Leuten verkaufen? Die Japanerin, glaube ich, verkauft ja wenigstens die Schachteln, in die sie dann ihr Zeug Dings. Aber irgendwann hat sich der Minimalismus, und das hat sich als Genre dadurch relativ schnell totgelaufen, mit diesem Fiat-Kapitalismus muss immer konsumiert werden. Ja,
not bad. Ja, absolut. Ja, jetzt wo du sagst. Nein. Aber und das Ding ist, abgesehen davon ist, ja, ich sage immer eins, wenn ich nochmal auf die Welt komme, naja, ich werde nochmal Koch, okay, wahrscheinlich, die Chance ist groß, aber ich sage immer, ich werde Bauer, weißt du? Weil ich bin ja auch privat ein großer Gärtner-Fan, weißt du? Mhm. Also es gibt noch ein Guilty Pleasure, das ich habe, außer Bitcoin kaufen, und das ist fast noch eins drüber, ist Bäume und Pflanzen kaufen, ja. Also
hast du einen Garten?
Ich habe einen Garten. Ja. Und ich bin da richtig, also ich investiere da richtig Zeit, ne? Aber und das ist ja auch diese geringe Zeitpräferenz. Ich meine, pflanz mal einen Baum, weißt du? Mhm. Ja. Und also ich habe jetzt meinen Garten seit 5 oder 6 Jahren, weißt du? Und dem zuzuschauen, weißt du, wie das wächst, weißt du, ne? Und wie das tut, weißt du, ich gehe da unheimlich auf. Also ich habe da wirklich eine Freude daran.
Kann man das gut vorstellen.
Ja, ich habe da wirklich eine Freude daran, Sachen zuzusehen, wie sie einfach werden, weißt du? Ja, und das alles ist eigentlich, und dieses Bewusstsein, ich sehe das so stark eigentlich auch im Bitcoin wieder, weißt du, ne? Und
es ist ja eigentlich eh das, was wir oft besprechen, dass du quasi durch Bitcoin wieder oder erstmals überhaupt messen kannst. Da gibt es auch diese geile Website, ich glaube sogar, dass da der Gigi dahinter steckt. You could have bought this shit or Bitcoin. Da kannst du quasi Produkte zum Zeitpunkt ihrer Vorstellung ansehen und wie viel Bitcoin du dir zum Zeitpunkt, also quasi beim ersten iPad hättest du für das irgendwie ein paar tausend Bitcoin bekommen. Ja. Und, oder PlayStation oder was auch immer. Und das ist eben genau das. Also in Abwesenheit von Bitcoin als Alternative kannst du auch, also weißt du ja gar nicht, was du dann machst. Das heißt, du hast dann quasi das Problem, okay, ich gebe das Geld nicht aus, aber was mache ich dann? Dann bist du wieder Minimalist, aber gleichzeitig musst du spekulieren, was auch immer. Ja. Weißt du, was ich meine? Also Bitcoin bietet überhaupt erst einen Nordpol, zu dem man überhaupt hinfahren kann.
Ja, nee, und sowieso, und ich meine, du hast es gerade in einem Nebenwort gesagt, ich meine, abgesehen davon, von diesem ganzen, ich möchte gern reduktiver leben und so weiter, und Bitcoin hilft mir dabei, gab es schon immer auch in mir dieses Gefühl quasi, und das kennst du, ich meine, du hast schon 1000 Leute gesprochen, so, man hat schon immer dieses Ding gehabt, hey, Moment einmal, vor keine Ahnung wie viele Jahrzehnten ist einer arbeiten gegangen, Und irgendwie hat es gereicht, aber ich meine, sorry to say, aber meine Frau und ich, wir geben beide 120%, weißt du, und es geht sich gerade und gerade aus, weißt du, ne? Und das war schon, es war immer ein Thema, aber ich habe nie eine Antwort dafür gefunden, weißt du, weil ich habe ja auch nicht Volkswirtschaft studiert oder irgendwas, weißt du.
Das hätte
ja
auch nicht geholfen.
Naja, wahrscheinlich. Weißt du, und weißt du, ich meine, du weißt doch, was ich hinaus möchte, oder alle wissen, worauf ich hinaus möchte. Ich meine, das ist einfach nicht mehr reicht, weißt du, ja, wenn alle da in ihrem Hamsterrad laufen. Und ich muss schon sagen, dass das schon für mich schon auch ein Eye-Opener war, quasi, wo ich das erste Mal Bitcoin Standard gelesen habe. Und das war schon ziemlich, also für mich, also. Ja, es war eigentlich schon lebensverändernd, muss ich wirklich sagen, für mich persönlich. Ne?
Und wie ist denn das Feedback, das du bekommst im Restaurant? Und ich frage deswegen, weil das, was du jetzt beschrieben hast, wir kennen das. Und alle Bitcoiner, die jetzt zusehen, zuhören, die kennen das auch. Eigentlich ist Bitcoin die Antithese des Konsumismus und die Antithese dieses Fiat verschwenderischen Kapitalismus. Sie sagen ja auch, es landen ja viele Menschen auch bei anderen Dingen, von Degrowth abwärts, sagen, wir müssen was ändern. Bitcoin ist nur die einzige Variante, die ich bis jetzt gefunden habe, wo du auch wirklich was ändern kannst, ohne dass, keine Ahnung, du zuerst Diktator wirst. Ja? Aber wie ist denn die Reaktion? Weil die oberflächlich sieht ja eigentlich Bitcoin nach genau dem Gegenteil aus. Die Crypto-Bros mit ihren Lambos und so. Das ist das, was die Leute glauben von Bitcoin. Außerhalb, die Norm ist quasi außerhalb von Bitcoin.
Ja, witzigerweise ist es so, dass ich meine, ich gehe ja schon innerhalb unseres Restaurants schon relativ offensiv damit um, weißt du, ne? Ich meine, wenn heute bei uns einer heute irgendwie zum Probearbeiten kommt, dann sage ich, hast du Bitcoin? Dann sagt er, nee, sag ich, du kannst nicht bei uns arbeiten. Ich meine, ist ein bisschen Spaß natürlich, warum ich drehen. Aber witzig ist, dass fast jeder dazu sagt, ja, das ist nichts, das wird verschwinden. Also, das finde ich immer witzig, dass jeder dazu sagen kann, dass es wieder verschwinden wird, also dass es auf Null geht quasi, aber trotzdem keiner weiß, worum es geht. Was ich meine?
Das ist quasi Selbstberuhigung. Ja, ja. Das ist quasi, du sagst dir selbst, du musst dich damit nicht beschäftigen, ja, ja. Weil sonst müsstest du dich ja damit beschäftigen.
Aber im Generell, also ich bin jetzt auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Ich meine, als wir es beschlossen haben, Bitcoin im Restaurant zu adaptieren, warum machen wir das? Weil es ist meine Leidenschaft, also es ist ein Teil meiner Identität geworden, meiner Werteüberzeugung, und wir betreiben dieses Restaurant mit unseren Werten natürlich auch in der Art der Gastronomie, die wir machen, und dadurch, dass Bitcoin natürlich auch meine Wertevorstellung trifft, und ich bin nun mal 50% des Restaurants, wollte ich das da implementiert haben. Und es ist alles so gekommen, dass ich deinen Podcast gehört habe und du hast Peter Daschler bei dir zu Gast gehabt, und ich meine, ich brauche dir nicht sagen, wer er ist, er hat die BTC.
Ja, der Veranstalter von der BTC 22 und 23
in Innsbruck gemacht. Ja. Und da gab es einen Zahlungsdienstleister, der heißt Lipa. Mhm. Und mit dem, da habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass man Dienstleistungen eben über diesen Dienstleister abwickeln kann. Dann habe ich mich da ein bisschen informiert. Und war aber immer ein bisschen so schwammig, ja, wie funktioniert das, geht das, kann man das machen, ja oder nein und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, ich habe gesagt, okay, wenn Leute sich auf einem Kongress oder auf einer Messe treffen, ich meine, die müssen was trinken und was essen. Warum mache ich das eigentlich nicht, weißt du? Ja, und Und dann habe ich einfach beschlossen, wir rufen diesen Peter Daschler einfach mal an. Mhm. Weißt du? Wir haben dann leider erfahren, dass es keine BTZ 24 gibt. Ja? Aber er hat uns mit Jeff Gallen connected, also ein ich sage jetzt mal, ein
Der Fulmo, Jeff.
Ja, Fulmo, ja, genau. Ich glaube, Lightning macht er oder so, irgendwie so in dem Richtung. Genau. Und der war gleich Feuer und Flamme, also hat uns da mit dem connected und so weiter. Und im Endeffekt, aber was ich sagen will, ist so, ich habe mir gedacht, okay, du kannst ein iMac nicht einschalten, du kannst keine Zeile programmieren, du benutzt dein Handy außer für WhatsApp und für Anrufe gar nicht. Also ich bin ein IT-Null. Also für alle, die denken, sie sind Null, ich bin die richtige Null, weißt du? Ja. Und was kann ich in meinem Kosmos tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache Dienstleistung, weißt du? Und offensichtlich kann man Dienstleistung abwickeln über einen Dienstleister und sich in Bitcoin bezahlen lassen.
Aber wird es auch angenommen?
Nein. Und das will ich ja, also aktuell noch nicht. Weißt du? Wir haben aktuell einen gehabt, der einen Gutschein gekauft hat, über 850 Euro in Bitcoin. Das ist die einzige Transaktion, die wir bis dato hatten. Aber ich bin ja nicht blöd. Ist ja klar, wenn ich heute so blauäugig war, ich nicht zu sagen, okay, jetzt machen wir Bitcoin-Zahlung im Restaurant, dann steht die ganze Community vor der Tür und will nur bei uns essen. Weißt du? Ich meine, es geht ja in erster Linie um das Marketing-Tool. Weißt du? Weil ich meine, so aufmerksam höre ich schon zu, weißt du, wenn ihr was sagt in eurem Podcast, weißt du, dass man Bitcoin einfach als Marketing-Tool auch nutzen kann, weißt du? Und im Endeffekt, weißt du, ich meine, wir geben Geld aus für Marketing-Unternehmen, um unser Restaurant zu promoten, national und international. Und es kostet einen Haufen Kohle, da brauchen wir gar nicht reden.
Und wie groß ist das Restaurant? Und wie teuer, also falsch gefragt, weil das ist schon ein Framing, aber was kostet mich eine Hauptspeise? Was kostet du überhaupt?
Ja,
ich habe so viele Fragen. Ich hätte das ja lieber wie diese Financial Times Mittagessen bei dir im Restaurant gemacht, aber es ist jetzt einfacher gewesen so.
Nein. Ja? Nee, es ist so, also es gibt keine, also du kannst nicht eine Hauptspeise haben bei uns. Also es ist ein
das Menü. Fängt ja schon gut an.
Ja, genau, du kannst keine. Du musst immer ein Menü nehmen. Das kleinste Menü sind 4 Gänge. Ja. Dann kannst du 8 Gänge haben. Also sorry, dann kannst du 6 Gänge haben. Du kannst 8 Gänge haben und du kannst 10 Gänge haben. Genau, und dann, ich sage mal, mittleres, also großes Menü, 8 Gänge. Mit Weinbegleitung, Aperitif, Digestif dazu, ich sage mal 450 Euro pro Kopf. 454 Euro bist du dabei.
Ja, das ist schon anstrengend, das ist schon anständig. Ja.
Man braucht auf jeden Fall, du brauchst auf jeden Fall Kohle, brauchen wir nicht reden. Ja.
Und wie viele Tische habt ihr da?
Wir haben Platz für 40 Gäste.
40 genau. Gäste und ihr habt jeden Tag offen? Oder
wir haben von Mittwoch bis einschließlich Samstag offen, also 4 Tage, aber nur abends.
Ja, ja,
von 18.30 Uhr.
Dann Mittagessen für 400 Euro. Ich meine, gut, wird in Berlin auch vorkommen, aber.
Gar nicht so oft. Nein, und genau, wir haben 4 Tage offen und ist ja alles so auf die 40-Stunden-Woche angepasst mittlerweile. Ja, also die Zeiten sind ja vorbei, wo man 16 Stunden am Tag gearbeitet hat.
Also du gibst gar nicht mehr 120%, du gibst jetzt nur noch 75%.
So ist es. So ist es fast. Nein, die Zeiten sind vorbei, wo wir hier 7 Tage die Woche gearbeitet haben. Das leider nicht mehr, aber gibt es nicht mehr. Und das ist im Endeffekt, das bieten wir an. Und der Preis ist ja im Endeffekt deswegen in der Kategorie, weil wir natürlich eine sehr personal und intensive und brauchen wir nicht reden. Ich meine, jeder, der Energie und keine Ahnung, was die letzten Jahre verfolgt hat, ne? Weil uns, ich meine, ja, das triggert mich auch ein bisschen, wenn wir über Preis reden, weil wir oft gesagt bekommen, okay, ihr seid so teuer und das ist euer Problem, wenn die Branche nicht funktioniert, weil das kann man sagen, Fine Dining ist in einer Krise.
Ist das so?
Es ist so. Ja, ja.
Also Fine Dining ist quasi alles über 200 Euro pro Abend, pro Person, oder wie?
Fine Dining würde ich jetzt bezeichnen, ist in, also wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, alles so, ich weiß nicht, wie gut die Leute informiert sind, aber es gibt auch noch eine nationale Bewertungsplattform, die heißt Gomeo, die ist auch in Österreich sehr, sehr bekannt und die haben ein Punktebewertungssystem, also geht bis 20 Punkte maximal hinauf und alles, was so ab 15 Punkte ist Fine Dining, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja, in Deutschland ist es ein Stern, 2-3 natürlich. Mhm. Und wir sind in einer Krise, weil die Leute schlichtweg natürlich keine Kohle mehr haben, um sich was zu gönnen. Ja.
Also jetzt mal möchte ich vorweg, und das ist urinteressant, aber ich möchte mal vorweg sagen, ja, wenn du in einem Dienstleistungsjob bist, ja, dann darf man jetzt nicht den Kopf schütteln, wenn das 400 Euro kostet, sondern das ist genau, das muss man als Motivation nehmen. Egal, was du machst, du möchtest immer in diesem absoluten Top-Segment sein, weil du ja das machst, was du liebst, du hast es vorher erwähnt, du würdest wieder Koch werden, ja, und wenn du dann das erreicht hast, dann ja, also wünsche ich dir alles Beste. Das ist genau das, was es sein muss.
Ja, 100%ig, ne? Und ich bin auch stark davon überzeugt, dass das, was wir machen, das Richtige ist, ja. Aber es ist trotzdem nicht zu leugnen, dass das die letzten 1,5-2 Jahre sehr, sehr, sehr schwierig waren und noch immer schwierig sind und viele Konzepte zugesperrt haben, eben weil ich kann es auch gar nicht sagen, also wir haben zum Beispiel viele Gästeschichten verloren. Mhm. Also es gibt zum Beispiel also junge Leute, die heute in der Gastronomie sind, die sind früher essen gegangen, um sich fortzubilden. Ja, das habe ich auch gemacht. Also mit 19, 20, 21, so weiter, dann gehst du in andere Restaurants, Fine Dining Restaurants essen, weil du einfach sehen möchtest, was die machen. Das ist ein Invest in dich selbst, ja, um deinen Horizont zu erweitern. Was ist möglich? Kochtechnisch, servicetechnisch oder gesamtkonzeptionell in der Gastronomie. Also diese jungen Menschen sind komplett weggebrochen. Ich habe heute keinen Anfang 20-Jährigen mehr im Restaurant sitzen lassen, weil die haben andere Probleme.
Aber es ist schon interessant, wenn du sagst, dass das Fine Dining offenbar in einer, seit wann würdest du diese Krise ansetzen?
Ja, seit 22, also Herbst Weihnachten 22. Also da war das Russland-Ukraine-Ding und dann hieß es, wir erfrieren alle im Winter, weil wir kein Gas mehr haben. Oder wir haben alle Nachzahlungen ohne Ende. Ja, und da ging es eigentlich los. Ja, genau. Und dann ist das Geschäft eigentlich eingebrochen.
Aber da spürt man wahrscheinlich dann in dem Segment auch das Fernbleiben der russischen Oligarchen auch direkt, ne?
Wir haben nie Russen als weil Kreuzberg.
Die sind alle in Wien, ne?
Nein, die sind in Charlottenburg.
Ah, okay.
Ja,
okay,
ja, genau.
Okay.
Die sind nicht in Kreuzberg. Nein, aber was ganz klar ist, dass das Fine Dining ist ja nicht, wir sind ja nicht nur Restaurants, das sind wir auch, aber wir sind ein Teil der Kultur, wir sind Esskultur. Wir bieten Räume, wir stellen Räume zur Verfügung, ja, wo man sich trifft für mehrere Stunden und wo man sich austauscht, ja. Das mag über verschiedene Themen sein. Also wir stellen ja Räume zur Verfügung, ja. Also wir sind jetzt nicht irgendein Kaffeekuchen quasi, wo man sich auf eine halbe Stunde trifft, sondern man sitzt ja bei uns 2-3, wenn man möchte, 4 Stunden, ja. Und wir stellen Räume zur Verfügung und bespielen die auch mit einer Esskultur. Und wenn etwas in einer Krise immer als erstes leidet, das ist es immer die Kultur. Ja, ist ja logisch, ne? Und ob das jetzt Kino, Theater, Oper oder Restaurant ist, das ist ja das, wo die Leute als allererstes sparen. Ja?
Aber ich wundere mich deswegen, und darauf wollte ich hinaus, dass ja zumindest auch in der Inflation die Quote-unquote Cantillon-Effekt, Reichen werden reicher, und du hast es ja gesehen, ja, dass ein Louis Vuitton und diese ganzen Luxusmarken eben nicht gelitten haben. Zumindest, also jetzt hört man erst, dass es jetzt langsam nachgibt. Ja? Ja. Aber ich finde es interessant, dass offenbar das Fine Dining oder das Essen gehen, dass es quasi wie bei normalen Menschen das erste ist, was du runterfährst. Mhm. Ja?
Und es ist ja auch ein bisschen ein Irrglaube, dass ja nur reiche Leute zu uns essen kommen. Mhm. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Also wenn und das ist natürlich auch ein, man muss, also ich bin 2010
noch. Ja, das ist ein
Irrglaube. Das ist ein totaler Irrglaube. Weil erstens einmal heißt, finanziell gesichert zu sein, ich rede jetzt nicht von reich, heißt nicht, dass man ein Verständnis für gute Lebensmittel oder für gehobene Gastronomie hat. Man kann trotzdem sich scheiße ernähren. Mhm. Oder wenn man ein Verständnis hat für Restaurants, dann kann man auch mal mit einem guten Italiener und mit einer Flasche Barolo zufrieden sein. Mhm. Man muss ja nicht jeden Tag ins Sterne-Restaurant gehen. Ja? Also die Gastronomie ist extrem vielfältig. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, ich meine, ich bin 2010 habe ich in Berlin angefangen. Es waren damals 5 oder 6 besternte Restaurants, und es hat sich, und wir reden davon, ich glaube, von 19 Anfang 1980 anfangen. Bis 2010 haben sich sechs Sterne-Restaurants etabliert. Also in 30 Jahren haben sich 6 Sterne-Restaurants in Berlin etabliert. Und alleine von 2010 auf 2020 sind wir auf 20 Sterne-Restaurants hochgegangen. Das heißt, alleine in 10 Jahren...
Inflation.
Haben die Konzepte aufgemacht wie Pilze im Endeffekt, ja. Das ist jetzt natürlich auch wieder rückläufig. Ja?
Also der Krise?
Wegen der Krise, eindeutig, sowieso. Ja, also es gab welche, die, also aktuell sind nur noch die passionsgetriebenen Konzepte am Markt, also so wie wir, also ich und meine Frau und ich, wir machen das ja aus Leidenschaft.
Das gefällt ja. mir, die Pensions, das ist ja, der Podcast ist auch ein passionsgetriebenes Projekt.
Ja, ein passionsgetriebenes Projekt, ja. Also hätten wir einen Investor, ja, so wie in anderen Gastronomien, wo dann irgendein Architekt, Architektin oder so weiter sagt, okay, Gastro, das finde ich ja ganz cool, dann hätten wir schon zu. Ja, also das hätte niemand mitgemacht, ja. Also ich glaube nicht, dass jemand 1,5 Jahre von der Hand in den Mund lebt, ja. Und dann, ich meine, ich will jetzt nicht so weit ins Thema gehen, weißt du, ja. Und dann überlegt, okay, wie zahlen wir dieses Monat unsere Leute, ja. Mhm. Also ich glaube, dass das machen wenige auf die Dauer mit, wie wir das mitgemacht haben, ja. Und deswegen, also investorengetriebene Restaurants, die gibt es nicht mehr, ja. Also nur noch so wie wir, aus Überzeugung im Endeffekt. Und das ist, und jetzt nochmal zurück zur Kultur, ja, ich meine, eine Eintrittskarte in der Berliner Oper kostet im Schnitt 70 Euro. Und warum kostet sie 70 Euro? Weil sie halt im Endeffekt durchsubventioniert ist. Ja? Also eigentlich müsste eine Karte in der Oper 200 Euro kosten oder 250, damit sich das Opernhaus tragen würde. So ist es aber nicht. Ja? Ich meine, ich plädiere jetzt überhaupt nicht dafür, dass man gehobene Gastronomie subventioniert. Um Gottes, das will ich gleich mal vorneweg sagen. Ja? Was ich sagen möchte, ist einfach, dass es ein Abbild der Gesellschaft ist, wenn Kultur einfach einbricht. Ja? Mhm. Also das hat eine große Aussagekraft, finde ich, wie es um unsere Gesellschaft besteht, wenn kulturelle Räume einfach einbrechen. Ja? Und warum? Ist ja logisch. Wenn ich mich um das Essentielles kümmern muss, ja, weißt du, wie wird, habe ich für die letzte Woche noch Kohle um irgendwas oder wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich meinen Kredit oder dergleichen, ist ja vollkommen logisch, ja, dann gehe ich natürlich nicht ins Theater, nicht ins Kino, ist ja vollkommen klar.
Ja, und das sind diese Dinge auch, die du wirklich ganz kurzfristig entscheiden kannst, ne? Also das ist quasi das bei Firmen, das merken wir dann in den Medien, bei Firmen sind es die Marketingbudgets. Ne? In der Krise das Erste, was gestrichen wird, ist das Marketingbudget, weil du musst nur niemanden entlassen und die negativen Effekte sind auch nicht sofort sichtbar. Ja? Da sparst du mal Geld. Ja? Und bei einer Familie, naja, woran sparst du Geld? Du gehst nicht essen, du gehst nicht ins Kino, wie du richtig sagst, du gehst nicht aus, sondern du denkst dir, naja, ich habe eh zu Hause 65 Zoll Fernseher stehen, ja, wozu soll ich da ins Kino gehen? Und essen gehen kann man ja auch dann zum Kochen anfangen. Haben wir auch während der Pandemie zum Beispiel. Wie war es überhaupt in der Pandemie? Da hast du das Restaurant schon gehabt.
Ja, natürlich.
Was habt ihr gemacht? Foodora?
Wir waren zu Hause.
Habt ihr Zug gehabt?
Ja, ja.
Ah.
Und wir haben ja unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eigentlich durchgefüttert. Wir haben ja aufgestockt. Also es gab ja 60% Kurzarbeitergeld und wir haben auf 100% aufgestockt. Also wir haben eigentlich verbrannt in der Pandemie, was wir vorher aufgebaut haben im Endeffekt. Also
gab es da Hilfen vom Staat?
Gab's da ja, also ich meine, ich habe mich jetzt nicht informiert, wie es in anderen Ländern ausschaut. Ich meine, der deutsche Staat war okay. Ja, also wie gesagt, also diese 60% Kurzarbeitergeld standen uns zur Verfügung und wir mussten auf 100% aufstocken. Wobei der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin natürlich auch noch ums Trinkgeld umgefallen ist. Also das ist ja auch ein Punkt, der in der Gastronomie nicht unwichtig ist im Endeffekt. Ne? Aber wir haben kontinuierlich Geld verbrannt natürlich in den beiden Lockdowns. Ja? Und für uns war das eigentlich eine Nullnummer. Also das, was wir in gut 6 Jahren aufgebaut haben, es war eigentlich dann dahin im Endeffekt. Ja? Und haben dann nach der Pandemie wieder mit Null angefangen. Ja, und und das ist ja auch, um jetzt den Bogen zu spannen, das hat schon alles auch zu denken gegeben, weißt du? Und für mich ist eigentlich ganz klar, auch wenn die ein oder andere da jetzt nicht davon überzeugt sind, ne? Und ich bin halt jemand, der sich halt dann vielleicht 120% wo reinstützt. Ne? Aber für mich ist das alternativlos. Weißt du? Deswegen, ich weiß gar nicht, das mögen es andere belächeln, aber ich weiß gar nicht, warum ich über Bitcoin gestolpert bin oder ja und wieso. Aber ich bin so, also wirklich, ich bin unheimlich dankbar, dass das Einzug in mein Leben gefunden hat. Also, weil ich möchte einfach etwas, das ist für mich ein Wert. Und ja, wir schauen uns immer den Preis an und so weiter, aber für mich ist es einfach Hoffnung, weißt du? Mhm. Weißt du? Und ich bin jemand, ich habe schon vorher gesagt, ich strebe schon, ich bin schon einer, der gerne so ein schlichtes Leben und so weiter. Und ich bin bereit, hart zu arbeiten, körperlich. Ja, wirklich, jeden Tag. Also ich kann das machen, das ist überhaupt kein Problem für mich. Ja, aber ich möchte eine gewisse Freiheit zurück, weißt du? Weil das ist eigentlich das Erschreckendste, was ich festgestellt habe mit dem, im Endeffekt, was habe ich gemacht? Ich habe 3 Bücher gelesen. Bitcoin verstehen, Bitcoin Standard, 4 Bücher, und dann Revolution, hier Mark von Mark Friedrich. Mhm. Und
das ist neue jetzt schon.
Die 600 Seiten Nummer. By the way, für alle Eltern, die ihre Kinder zum Lesen bringen wollen, ich habe vorher nicht gelesen. Jetzt habe ich schon 2 Bücher gelesen. Was denn? So.
Hast du wirklich?
Ich habe gelesen. Ich hab mir beide hier die Chance da von Mark Friedrich reingezogen und danach die Revolution.
Aber bist du wirklich einer von denen, die Bitcoin auch zum Lesen gebracht hat?
Ja.
Das ist so faszinierend.
Ja, ist total faszinierend.
Das hörst du auch so oft, ja. Ich mache ja auch quasi das Bitcoin-Bingo durch, ja. Und ich bin jetzt so in der letzten Sommer, also vorletzten Sommer war Stoizismus, da habe ich alles verschlungen zum Thema Stoizismus. Und diesen Sommer habe ich jetzt einfach Geschichte gelesen, ja. Okay. Und das habe ich auch da zum Beispiel Michael Saylor auch. Also Michael Saylor hat auch gesagt, er ist permanent mit Geschichte beschäftigt, ja. Ist ja übrigens auch, wenn man sich die Charts ansieht, die Podcast-Charts, jetzt wo True Crime endlich durch ist, ja. Geschichte dominiert alles.
Ja. Ich meine, ich bin ja in diesem Nachteil, mein Schulenglisch reicht perfekt aus, um mich durch den Restaurantalltag und zu schlagen und mich auf Bühnen über Gastronomie zu artikulieren. Ja, also da bin ich wieder Fisch im Wasser. Aber alles, was darüber hinausgeht, also ich könnte nie ich habe gut gemeint 21 Lessons geschenkt bekommen, ich habe es leider nicht gelesen.
Gibt es aber auf Deutsch auch?
Ja. Gibt's auf Deutsch, ich weiß. Aber konnte ich nicht lesen, weil mich nervt das, wenn ich jedes fünfte Wort nachschlagen muss. Geht bei mir nicht. Ne?
Ja.
Aber ich bin heute im Zug gesessen, am Weg zum Flughafen. Und ich habe wirklich erst vor 2 Tagen dieses Die größte Chance aller Zeiten hier, also das Vorgängerbuch von Mark Friedrich, fertig gelesen. Und ich habe so eine unheimliche Leere in mir gespürt, dass ich gerade kein Buch habe über Bitcoin zum Lesen. Und du lachst jetzt.
Nee, ich lach gar nicht.
Nein, du schmunzelst, weil das Ding ist, ich habe heute zum ersten Mal festgestellt, fuck, ich bin glaube ich in diesem Rabbit Hole, weißt du, von dem alle immer sprechen, weißt du? Das ist so dieses fuck, Alter, ich kann gerade nichts blättern und das ist so, ne? Und habe ich heute witzigerweise festgestellt, weil ich mich immer gefragt habe, welches Rabbit Hole, sorry to say, aber weißt du, in was bin ich jetzt reingefallen? Aber heute mit dieser Leere, die ich im Zug verspürt habe, ich bin vielleicht doch drinnen, weißt du? So, ne? Und zurück zum Lesen und tralala und so weiter und so fort. Und es ist echt für mich. Dieses zu wissen, dass wir uns nicht frei entscheiden können, weil wir immer aus einem ökonomisch getriebenen Grund quasi entscheiden, ja, also, und es ist so, und das war für mich eigentlich der größte Eye-Opener, muss ich wirklich sagen, weißt du, zu sagen, okay, fuck, wir denken eigentlich immer, dass wir so super frei sind und in einem freien Land, und das ist ja auch, weißt du, ich meine, oh Gott, ich will mich überhaupt nicht beschweren, weißt du.
Bitcoin gibt dir eine greifbare Alternative, ja. Und deswegen kannst du dein Leben sozusagen vergleichen. Also ohne Bitcoin ist es verdammt schwierig, weil das ist so abstrakt. So, ja, wir sind ja nicht so frei wie die Menschen, keine Ahnung, vor 120 Jahren. Ja, das interessiert keinen. Aber mit Bitcoin kannst du plötzlich das, und das meine ich halt auch immer mit der Erfahrung mit Ostdeutschland oder mit Osteuropa, dass die Menschen damals, die haben ja schon seit den 80er Jahren gewusst, dass mit dem Sozialismus wird nichts. Ja? Mhm. Aber die hatten auch immer eine Alternative direkt vor der Haustür. Vor allem die Ostdeutschen. Ja? Dass das jetzt nach dem Mauerfall nicht ganz so geklappt hat, wie sie sich das vorher vorgestellt haben, ist wieder ein anderes Thema. Ja? Aber die hatten diese Alternative vor der Haustür. Und ironischerweise war das ja auch nicht gut für den Westen, weil der jetzt wieder sich nicht beweisen muss. Und das ist ein bisschen so mit den Währungen. Die müssen sich jetzt gegen Bitcoin auch wieder beweisen. Und das könnte auch unabhängig von, dass wir alle jetzt in Bitcoin gehen, könnte das eine Wirkung haben. Ja? Aber das ist auch, das werden wir sehen. Ja,
ja, und aber und ich bin auch super happy, dass es, weil ich habe oft mal, weil gut, okay, ich habe mir dann irgendeinen Content reingezogen und tralala und so weiter. Und dann, es ist eigentlich, denke ich mir, auch einfach mal einfacher, als man denkt, weißt du, ne? Also, weil ich habe manchmal das Gefühl, dieses Eigenverantwortung und keine Ahnung, das, also diese Themen werden extrem groß gemacht, weißt du? Und ich habe mir gedacht, so groß finde ich das ehrlich gesagt gar nicht, weißt du, ne? Also
man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen, wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. 21 Energy hat Bitcoin-Heizungen mit der neuesten Hardware für Privatkunden und Industrie. Und im Onlineshop, da habt ihr auch eine große Auswahl an bereits in die EU importierten Mining-Geräten, die man dort bestellen kann mit dem Code Was Bitcoin bringt, sogar um 5% günstiger. Wenn ihr eine PV-Anlage auf dem Dach habt oder sonst irgendwo überschüssigen Energie produziert, dann ist das eine ganz, ganz interessante Option für Bitcoiner und Bitcoinerinnen. Ja gut, aber du bist selbstständig, du hast deine eigene Firma, du bist mit hast du mir im Vorgespräch erzählt, du bist mit 14 von zu Hause weg, um im Nachbarort eine Lehre zu machen. Hm. Also jemand, der schon so viel Eigenverantwortung in seinem Leben übernommen hat, für den ist das jetzt vielleicht nicht so aufregend, weißt du?
Ja, aber jetzt, Nico, sei mal nicht böse. Das Ding ist, ich meine, ich habe mir 10 Folgen von Bitcoin Verstehen reingezogen und dann habe ich mir eine Bitbox 02 gekauft, weißt du?
Smarte also, Wahl.
Weißt du? Ja, und wir sind wieder bei dem Punkt, ich weiß noch immer nicht, ich suche nur immer den scheiß Einschaltknopf beim iMac, weißt du?
Aber
ja?
Es geht nicht ums Technologische. Also, ja. Die eigentliche Eigenverantwortung war dann, als es runtergegangen ist und du im Minus warst und wie du dann quasi reagiert hast, weißt du?
Ja, ja.
Das meine ich.
Ja, ja. Und wahrscheinlich. Und ich sage immer, weißt du, dieses und dann, du musst drauf aufpassen und so weiter und dein Seed und tralala und so. Okay. Also ganz ehrlich, wenn ich nach Salzburg fahre, weißt du, und das tun wir mindestens ein- oder zweimal im Jahr zu sehr, sehr guten Freunden, weißt du, in den Urlaub nach Salzburg, und ich fahre auf der deutschen Autobahn und ich fahre im Schnitt 180, 190, dann mache ich mir mehr Sorgen, weißt du, also dann habe ich ein größeres Verantwortungsgefühl, als wie wenn ich meine Satoshis auf der Wallet habe, weißt du? Da denke ich nicht mal drüber nach, weißt du, ne? Und es ist, also ich finde es extrem einfach, weißt du, ja? Und ich habe mir die Bitbox 02 gekauft, habe in 20 Minuten diesen Ding da eingerichtet gehabt und dann gibt es eh schon eine Implementierung. Ich muss ja nicht mal mehr, ich spare ja direkt rein, weißt du?
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Und das nächste dann habe ich mir gekauft hier von Sidor, diesen. Ja. Habe ich da einfach in der Garage mal drauf rumgehämmert, weißt du, auf diese Dings. Und das, hey, Starter-Set 150 Euro, habe ich auf eBay nochmal um 80 Euro verkauft. Ja, also war ja nur ein Invest von 70 Euro, weißt du. So.
Also an alle, die jetzt zuhören natürlich, ja, Sido ist lustigerweise quasi erst vor wenigen Tagen zum Partner des Podcasts aufgestiegen. Okay. Aber den Code gibt's schon länger und der gilt für beide und ich glaube, das ist ein super Kombi. Ja, ja. Also ihr wisst eh schon, was jetzt kommt, deswegen machen wir es ganz schnell. Aber wer noch keine Bitbox hat, holt sie euch, spart euch 5% mit was Bitcoin bringt und spart euch auch 5% beim Sido. Monitor und haut da eure Wörter rein. Jetzt sage ich etwas, das ich wahrscheinlich nicht sagen sollte, aber ich habe das tatsächlich noch nicht im nötigen Umfang für mich selbst gemacht, tatsächlich. Also mit dem Sido, aber das mache ich jetzt dann bald.
Ja, nein, für mich war irgendwie das Gefühl da, ich muss das jetzt in einem Aufwischen alles machen, weißt du? Also ich brauche jetzt eine Wallet. Mhm. Ich brauche hier diese Micro SD und so weiter, und ich muss das im Tresor, und das muss ich stanzen und das muss irgendwo anders hin und so weiter, und ich schreibe das alles auf einmal runter auf einem Blatt Papier, das für alle verständlich ist, wenn ich morgen wenn mir eine Arterie im Kopf platzt, weißt du, und ich bin weg, das alles checken, um was es geht. Ich zeige meiner Frau das, weißt du, und so weiter. Und ich habe jetzt Ruhe, weißt du?
Mhm. Und ja, aber
ich habe einfach, weißt du? Und deswegen, ich hab das jetzt durch, und jetzt
Bitcoin bringt einem gewisse Ruhe.
Ja, ich habe jetzt einfach Ruhe, weißt du? Fertig.
Einer der Gründe, warum ich einen Bitcoin-Kanal habe, ist, dass ich eben meinen eigenen, erstens habe ich selber viel zu spät Bitcoin gekauft, deswegen habe ich nie relevante Mengen zulegen können. Das sage ich auch mal laut dazu, weil ich da doch in der Öffentlichkeit, aber es ist wirklich so. Und das befreit mich aber auch ein bisschen. Weil quasi, wenn Bitcoin das tut, was wir glauben, dann werde ich mit meinem Kanal ohnehin davon indirekt profitieren, so wie du mit einem Restaurant, das Bitcoin annimmt, auch ein bisschen profitieren wirst.
Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Und das ist ja, für mich ist das ja unglaublich eigentlich. Jetzt einmal, sorry to say, aber ich gehe jetzt seit 28 Jahren arbeiten, weißt du? Und jeder, der aus der Gastronomie kommt, der weiß, es ist einfach ein fucking hartes Gewerbe, weißt du? Also wir reißen Stunden runter, vor allem wenn du eine Spitze möchtest, ja? Also ich will jetzt überhaupt nicht auf die Tränendrüse drücken. Also wenn ich nochmal auf die Welt komme, mache ich nochmal genau das fucking Gleiche. Und ich habe jeden Tag, an dem ich 18 Stunden gearbeitet habe, und das ist nicht ein Einzelner, also Grüße gehen raus, so wollte ich schon immer mal meinen Satz anfangen, Grüße gehen raus an alle Kollegen, die um 7 Uhr morgens anfangen und um 1 in der Früh nach Hause gehen ohne Pause. Ja,
das ist harte Arbeit.
Und ich sage, das sind halt auch 18 Stunden, in denen du was lernen kannst und nicht nur 40 die Woche. Ja, weil wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest, dann lernst du einfach nur die Hälfte von dem, was ich gelernt habe. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Aber ich meine, warum machst du das auch? Ne? Also der Punkt ist ja der, du hast den Nach- und Vorteil, das hängt halt an dir. Du bist ja der Stärkste, so wie ich, dieses Ding hängt auch an mir. Ja? Also ich kann hier nicht morgen jemanden anderen hersetzen, der den Podcast übernimmt, das wird wahrscheinlich so gut nicht funktionieren. Wenn ich denjenigen oder diejenige finde, super. Ja? Mhm. Aber es ist für mich sogar noch ein bisschen leichter als für dich. Wobei, du könntest natürlich versuchen, keine Ahnung, wen anlernen, bla bla bla, aber es hängt natürlich an deinem Namen. Ja? Mhm. Und das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, für Leute wie wir, die gerne arbeiten, ist das super. Aber du kannst halt nicht quasi wie du kannst dich eine Firma aufbauen und dann dich irgendwann einmal auf den Strand legen. Das kann vielleicht ein Gordon Ramsay, aber der kann das deswegen, weil er über das Fernsehen einen Namen aufgebaut hat, den er dann irgendwo draufklatscht, und dann hat sie die Sache.
Ja, nee, aber was ich ja eigentlich sagen wollte, ist ja, schau, ich meine, ich sitze heute hier bei dir. Und es ist einfach mal, und es war irgendwie schräg, weil ich höre deinen Podcast jetzt seit 2 Jahren und auf einmal telefoniere ich mir, denke, okay, was will der Nico von mir wissen, weißt du? Ich meine, okay, nur weil ich ein bisschen Salz gut irgendwo reinstreuen kann. Ich meine, du weißt, was bei dir für Leute sitzen, weißt du? Ich meine, die sind kurz davor, am Bitcoin Core zu schreiben, und dann komme ich Würstel daher, weißt du? Ich meine, sagen wir ja, weißt du? Und ja, so, und aber ich meine, abgesehen davon, weißt du, dass es halt einfach nicht wehtut, also es wirklich nicht wehtut, irgendwie Bitcoin zu adaptieren oder sich damit zu identifizieren. Es tut wirklich, also wirklich, ich habe keine körperlichen Leiden erfahren dadurch, ganz im Gegenteil. Aber was für mich ja noch so entscheidend ist, also ich gehe jetzt seit so vielen Jahren, also wirklich viele Stunden hart arbeiten, ja, und es sind viele Türen aufgegangen dadurch, und wir haben viel erreicht und so weiter, und ich bin überhaupt nicht unzufrieden und super dankbar da, wo wir sind, in der Gastronomie-Szene und mit der Reputation, die wir erzeugt haben. Aber es habe ich seit, ich habe am 28.06. haben wir die erste Bitcoin Zahlung im Restaurant gehabt. Ja, das war 2 Wochen vorher, haben wir das System freigeschalten, Lipa. Das ist jetzt wie viel? 4 Monate her oder so? Und es war eigentlich gefühlt wie ein Tsunami, den man damit losgetreten hat. Ja? Auf einmal, wir haben eine Pressemitteilung fertig gemacht. Mhm. Und ich habe, glaube ich, 10, 12 Interviews seitdem geführt. Weißt du? Das ist jetzt der 2. Podcast. Ich habe im Handelsblatt ein Interview geführt.
Wirklich, das Handelsblatt?
Ja, das Handelsblatt.
Was haben die geschrieben? Die sind traditionelle Bitcoin-Hater.
Die haben artig das geschrieben, was ich gesagt habe.
Sehr also gut.
Da gab es keinerlei...
Es gibt ja noch Hoffnung.
Keinerlei. Nein, und jetzt bin ich... Und ich meine, ich bin jetzt seit 15 Jahren in Berlin und jetzt bin ich am... Ende des Monats bin ich im Bundestag, weil ich auch kontaktiert wurde vom Bitcoin-Verband,
yeah.
Weißt du, weil die sich da gründen wollen, quasi yeah. Sozusagen, so ein bisschen lobbymäßig. Ja. Und jetzt bin ich ich gehe natürlich dahin, weißt du, ja, am 26. September und bin dann ein Gründungsmitglied von diesem Bitcoin-Verein, weißt du.
Ah, wirklich, beim Bitcoin-Verband, ja. Ich hatte den Daniel Wingen jetzt da, jetzt weiß ich noch nicht, welche Folge kommt wann raus, ja. Aber ja, ich kenne das ja auch schon.
Entschuldigung.
Ich fliege in 2 Wochen nach Bhutan.
Ja, es ist so schräg. Und ich hab jetzt heute die Folge von deinem aktuellen Podcast gehört, ne? Und dann hier in Südamerika da die junge Dame,
Tanja, ja.
Genau, danke. Da ihre Geschichte, die sie da jetzt die Bitcoin-Messen da, also Konferenzen, abklappert. Und ich meine, und aber jetzt ist in 4 Monaten, weißt du, also, und das ist eigentlich, was ich daran richtig gut finde. Weißt du? Und da komme ich jetzt nochmal darauf zurück. Ich bin jetzt nicht so blauäugig und denke mir, okay, jetzt stehen 1000 Leute vor meiner Haustüre und wollen mit Bitcoin bezahlen und ich wäre unermesslich reich. Also, erst einmal ist es schon reine Berechnung, also abgesehen, also eine gewisse Berechnung, dass ich das als Marketing-Tool einsetze und es ist ja offensichtlich voll aufgegangen. Ja, und was hat mich dieses Marketing gekostet? Ich habe 3 Bücher gelesen, weißt du? Ja, also das war...
Das steht doch erst am Anfang.
Das war ja das günstigste Marketing, das ich jemals hatte, weißt du? So.
Das wollte ich dich vorher fragen. Ihr müsst ja wahrscheinlich, wenn ihr im Fine-Dining-Bereich unterwegs seid, müsst ihr ja eigentlich wahrscheinlich sogar wirklich viel Marketing machen.
Oder? Ja, weil klar, in Zeiten von Social Media gut kochen reicht, also ein gutes Handwerk reicht ja nicht mehr. Du musst ja, entweder du bist ein Handwerk, das elementar ist, wie... der Fliesenleger oder der Tischler, weißt du, dann schon. Aber jetzt das Handwerk der Gastronomie oder des Kochens, das ist ja, also Kommunikation ist alles. Ja,
gibt es so Fine-Dining, Instagram?
Milliarden?
Ja, die kommen dann und sagen so.
Foodblogger? Ja. Natürlich, hallo? Ohne Ende, ja, klar. Das ist ja ein eigener Kosmos. Also, ja, ist ja so, also im Endeffekt kannst du den Bitcoin-Kosmos 1:1 umlegen in der Dimension auf den Gastrokosmos. Also es ist ja unglaublich, wie riesig es ist. Und es ist so, weißt du, wie es mir, also das, den Vorteil hat ja vielleicht Bitcoin noch, weißt du? Wie es mit Essen ist. Es ist wie mit dem Arsch. Jeder hat eine Meinung dazu, weißt du?
Ja,
so,
klar.
Weißt du, im Endeffekt. Nein. Und also wir haben das schon ganz klar auch erstmal unabhängig von meiner Überzeugung als Marketing-Tool natürlich in den Fokus genommen und das ist ja auch voll aufgegangen. Aber, und das ist ja, und wir reden jetzt von 4 Monaten, es ist ja auch meine persönliche Reise, die erst begonnen hat, weißt du? Weil, und das war ein bisschen weird, gebe ich zu, da sitzen Leute bei mir im Laden, die waren bei uns essen und die haben irgendwie mitgekriegt, okay, ja, Bitcoin accepted, weißt du, der Sticker vorne auf der Tür, weißt du, angerufen, ja, was macht ihr da? Und auf einmal sitze ich vor einem Typen, ich musste erst einmal googeln, weißt du, Venture Capital oder keine Ahnung, so Risikokapital oder bitte korrigiere mich, wenn ich irgendeinen Schmarrn daher
lege,
weißt du, ja, so weiter. Und dann sagt er, ja, sie war verwalten 50 Millionen, irgendwie so ein Scheiß. Und ich denke, okay, und über was sollen wir jetzt reden? So, also, aber
das war der mit Bitcoin bezahlt, oder?
Nein, das war ein anderer. Ah. Aber was ich sagen will, solche Leute sitzen auf einmal bei mir im Restaurant, weißt du? Und weil wir halt diesen blöden Sticker vorne...
Aber wegen dem Bitcoin?
Ja, ja.
Der war da deswegen. Der hat nicht bezahlt mit Bitcoin, aber der ist deswegen
eigentlich... Nein, der wollte nochmal mit mir einen Kaffee trinken, weißt du? Und wollte halt wissen, was da abgeht, weißt du?
Im Endeffekt, siehst du? Und dann hat sich das schon ausgezahlt.
Also, ja, weißt du so. Ja, ja. Und natürlich haben wir uns verabschiedet und sorry, ich habe keine Million bei ihm zu investieren, aber ist ja wurscht, wir haben uns gesehen, weißt du, und
es ist so, ich habe wirklich, als ich das vor 2022 angefangen, ne? Und ich habe das immer wieder als Journalist, ich habe schon 2013 als Journalist darüber geschrieben, aber als ich 2022 den Podcast angefangen habe, habe ich nie darüber nachgedacht, welche Türen wird das öffnen. Ich habe eigentlich nur nachgedacht, welche Türen wird das schließen. Weil wegen der Reputation. Weil ja, ist ja doch ein bisschen und so weiter. Und eigentlich habe ich festgestellt, es ist nie eine Tür geschlossen. Es ist immer nur, das war sicher auch das Timing, ich weiß, ich bin mit Bitcoin vorher auch schon negativ sozusagen, aber es plötzlich kommst, rede ich jetzt mit einem Sterneko oder bin jetzt Partner bei Admira Wacker. Kennst du natürlich, weil du kommst aus der Ecke. Ja? Und dort erlebe ich das auch. Übrigens, ich schulde dir natürlich ein Trikot, weil jetzt kriegen alle Gäste ein Trikot. Aber das Problem ist, das Problem ist aber, es gibt jetzt ein neues und ich habe sie noch nicht. Ja, aber die neuen sind, und das ist die gute Nachricht, die neuen sind viel geiler als die alten noch. Ja? Die sind richtig, richtig gut. Ja. Und ich habe sie noch nicht. Ja. Aber ich sehe das bei der Admira, das ist ein kleiner Club. Die bauen wirklich fast von nichts auf, ja, und die bringen diese Bitcoin, und die haben das auch angefangen, ohne genau zu wissen, was sie damit wollen. Die wollten einfach mal Leute reinbringen und die profitieren davon und die finden das super, ja. Und das kannst du mit dem Restaurant machen, das kannst du mit anderen Dingen auch machen, ja.
Ja, und es ist so, und dieses jetzt, bin ich, wie gesagt, Ende des Monats fahre ich dann im Bundestag, weißt du, und darf da halt dabei sein. Und das ist ja das in der Gastronomie. Und es ist nicht nur in der Gastronomie, wir haben Bekannte, die arbeiten im Baugewerbe und so weiter und so fort. Das ist egal. Im Endeffekt, seit Corona macht es ja am Ende des Tages keinen Spaß mehr, weißt du? Also so richtig, weißt du? Also das ist ja, diese Leichtigkeit ist dahin im Endeffekt, weißt du? Ja, also dieses Quälen von Jahr zu Jahr und diese Problembewältigung und keine Gäste, wenig Gäste, doch wieder Gäste, weißt du, so und dieses ganze Zahlen-Tohuwabohu, reicht nicht oder was auch immer. Also es macht halt einfach keinen Spaß mehr, weißt du, einen Betrieb zu führen, weißt du, ja, und es ist das erste Mal, dass wir, und es reicht schon, wenn ich deinen Podcast höre, und es reicht schon, weißt du, dieses Gefühl, weißt du, diese Aufbruchstimmung, weißt du, und weißt du, und ich fühle mich da einfach, ja, man fühlt sich da so hingezogen davon, weißt du, ja, und ja, wie ihr immer so schön sagt, dieses bullische Gefühl einfach, weißt du, ja.
Aber nicht wegen dem Preis, sondern wegen der Community.
Und ja, natürlich.
Und dass man, weil du auch wieder etwas hast, mit dem du wirklich aufbauen kannst. Das ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast. Es wird immer mühsamer, bürokratischer, teurer, Steuern, Inflation, Dings. Und plötzlich hast du wieder etwas, auf dem kann ich aufbauen. Und du steckst dich wirklich auch in diese digitale, und du kannst es aber machen, und das ist das, was so schwer ist, drüber zu kommen, du kannst es machen, ohne direkt mal ein Businessmodell auf den Tisch zu legen, sondern du ich weiß auch nicht, wie man das beschreibt, du plackst dich da, du steckst rein, es klingt so blöd auf Englisch, auf Deutsch, aber du bist da wirklich Teil dieses, also ich sehe in Bitcoin einfach auch ein soziales Netzwerk, ja, und das ist, was du gerade beschreibst, ist ein Teil davon.
Nee, und was ich ich meine, irgendwie kann ich es verstehen, aber irgendwie kann ich es auch nicht verstehen, ist ja, ich meine, wenn sogar ich das gecheckt habe, weißt du, ja, und wenn man jetzt so durch die Gegend läuft und sagt, und ich sage schon gar nichts mehr, wenn ich irgendwo bin, weißt du, ich erwähne das Wort Bitcoin ja schon gar nicht mehr, weißt du, so, weil es heißt ja eh so hä, weißt du, so, man wird ja eh schräg beäugt, weißt du, wie ein Außerirdischer im Endeffekt, ne, und ich denke mir immer, hä, Alter, wieso checkt denn das niemand, weißt du? Ich meine, es geht jedem Kacke, weißt du? Gefühlt, weißt du? Aber jeder nimmt den Status quo einfach hin, weißt du? Das ist so, wann setzt man denn mal das Fragezeichen dahinter, weißt du? Das also geht's uns zu gut? Also ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, geht's uns noch zu gut? Ist es so? Ist es?
Also ich meine, du bist ja in zwei Welten unterwegs. Ich tue mir da immer schwer, als Ösi drüber zu reden, aber was ich so mitbekomme in Deutschland, also daher ist die Stimmung nicht gut. Also man muss ja nur einer ansehen, ich sage es immer, also tongue in cheek, aber in Wahrheit stimmt es. Also der Untergang Deutschlands ist ja auf YouTube ein eigentlich das größte Genre auf Deutsch. Also da musst du einfach nur, wenn du jeden Tag drauf hast auf die Ampel und Wärmepumpe im Habeck und hast ihn nicht gesehen und Selbstbestimmungsgesetz und dir und da und jetzt auch noch Osten und AfD und bla 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 bla. Ja. Also das ist ja irre, was sich da abspielt. Und du hast schon, ich finde, bei uns in Österreich ist es entspannter. Auch deswegen, weil wir, man hat es bei den Corona-Maßnahmen gesehen. Ich hab das jetzt erst vor kurzem mit einem Gast diskutiert. Der Unterschied ist, dass wenn die Deutschen hören, in Österreich sind die und die und die und die Maßnahme, werden jetzt angedacht, ja, dann denken sie sich, um Gottes Willen, die drehen alle durch. Aber der Punkt ist halt, in Österreich, das ist halt eher südländisch, zumindest hier in Wien. Ne? Es ist halt, ja, okay, das ist eine Regel, aber dran, ob ich mich jetzt dran halte, ist eine andere Frage. Die Deutschen halten sich immer an alles. Ja?
Ah, ja. Und das ist ja so, ich meine, ich habe auch vor, ich habe mir hart die Medien reingezogen, weißt du, ich habe immer, mich hat das auch hart interessiert und so weiter und so fort, aber ich habe dann irgendwann mal einfach abgestellt, also ich höre seit sicher ein oder eineinhalb Jahren ich verfolge keinerlei Medien.
Ja, ich auch nicht.
Zufälligerweise habe ich heute mal reingeschaut, weil ich gesehen habe, okay, irgendwas gab es mit Söder, was war da, habe ich heute gelesen, okay, der und der hat das gesagt und so weiter und so fort, wegen Kanzlerfrage und so weiter und und ich habe sofort wieder bereut, dass ich überhaupt reingeschaut habe, weißt du? Also am Ende des Tages. Und da komme ich auch nochmal zurück auf, ich meine, ich bin relativ schnell befangen, ja. Und jetzt komme ich nochmal darauf zu sprechen, ja. Also diesen 600 Seiten Kloppi, ja, von Marc Friedrich, dieses die größte Revolution aller Zeiten, weißt du, ne? Bitte einfach mal lesen, weißt du? Also, und wo soll das alles hinführen, weißt du? Wenn, ich meine, das ist ja nur eine reine Ego-Frage, weißt du? Wer wird denn jetzt Kanzler in Deutschland, weißt du? Söder, Merkel, who cares, Alter? Wird die fucking Milch im Supermarkt billiger? Sicher nicht.
Sicher nicht.
Weißt du? Sicher nicht, weißt du? Und das tangiert aber mein Leben, weißt du? Das, weißt du? Und das, und ja, und ich, wo soll das hinführen? Wo soll das enden? Weißt du, ne? Und wir sind ja auch, und ich bin wirklich, ich mache mir wirklich Sorgen, weißt du? Sorgen, und das ist echt eine Sache, wo ich mir nicht mal sicher bin, was das lösen kann. Weil wir haben uns mit verschuldet, ja. Wir haben Haus gebaut und wir haben einen Kredit aufgenommen, um den Betrieb zu renovieren und so weiter. Ne? Und wir haben uns zu einer Zeit verschuldet, da habe ich mich nicht damit beschäftigt, wieso können wir mit 10% Eigenkapital einen solchen Kredit aufnehmen? Wieso ist er? Irgendwie, ja, die Bank sagt, okay, dann ist das halt okay, weißt du? Im Endeffekt.
Ja, ja. Ja,
also, es war schon eine große Portion Naivität dabei, weißt du? Auch wenn man das Gefühl hat, man liest alle Verträge und so weiter und so fort und wie ist es verzinst und tralala. Also man hat so dieses Pseudo- wir haben das alles gelesen, aber am Ende des Tages haben wir es nicht verstanden.
Das erinnert mich, weißt du, du hast es ja erzählt, dass du das mal mitgemacht hast, das erinnert mich so an die ganz hardcore ICO-Shitcoin-Phase, wo dann diese Projekte, die halt einfach irgendwelche Token aus dem Nichts generiert haben, haben halt 30 Seiten PDF produziert, wo nur Bullshit drin stand und dann hast du das halt gelesen und dann do your own research und dann hast du gesagt, das habe ich gelesen, macht Sinn, ja, bin ich dabei. Das ist ein bisschen so bei diesen Bankprodukten, ja, weil am Ende des Tages geht es um die Frage, wie viel nimmst du, wie viel zahlst du zurück, kannst du das leisten, zahlt sich das aus? Grundsätzlich ist natürlich ein vernünftiger Kredit sinnvoll in einer abwertenden Währung, das ist schon richtig. Ja,
ja, und aber es ist für mich ist es schon ein bisschen die Frage, schaffen wir das, also wir als Familie, weißt du, schaffen wir das, bevor es einfach nochmal nach unten geht, weißt du? Ja, also können wir uns aus dieser Schuldenfalle im Endeffekt irgendwie lösen, weißt du? Und weiß ich nicht, weißt du? Also,
du hast Bitcoin. Ich meine, du hast mit Bitcoin eine Form von Kapital, die natürlich wirklich unabhängig ist. Von,
ganz klar.
Das ist schon mal ein Riesenschritt.
Auf jeden Fall.
Also ich habe, mir zum Beispiel war, als zum Beispiel der Ukraine-Krieg losgegangen ist, ja, ich weiß auch nicht wieso, aber das war einer der ersten, es gibt ja dann auch immer diese Massenpsychosen so, da, wo du mal 3 Tage lang am besten gar nicht in die Medien schaust und noch nicht auf Twitter gehst und alle durchdrehen und dann die ganz Braven hauen dann irgendwie 15 Flaggen in ihre Dinge und dann noch 3 Spritzen und sind halt part, ne, also I support the current thing, ne, und Und da war das was zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, das geht an mir vorbei. Und ich bin auch noch beruhigt, weil ich weiß, die Menschen, die da jetzt davon betroffen sind, das ist für die unglaublich scheiße. Aber zumindest gibt es mit Bitcoin eine Technologie, wo sie auch Kapital mitnehmen können, ohne sich auf irgendwelche offiziellen Kanäle verlassen zu müssen, die dann, wo sie dann gesperrt werden. Ne? Weil was machst du, wenn du flüchten musst aus der Ukraine? Deine Immobilie kannst du aufpicken. Ja? Deinen Rembrandt kannst du vielleicht noch irgendwo in den unteren Kofferraum vom Auto packen. Ja? Ein paar Goldbahnen kannst der Frau in den Pelzmantel nähen, sage ich jetzt mal plakativ. Ja? Aber was machst du? Selbst wenn du Aktien hast, kannst du froh sein, wenn du keine ukrainischen Aktien hast, weil die sind jetzt wertlos. Du kannst vielleicht hast du internationale Aktien, aber dann sei froh, wenn sie nicht bei einer ukrainischen Bank im Depot liegen, weil sonst kommst du nicht hin. Aber Bitcoin kann dir keiner wegnehmen, kann keiner sagen, was du damit machen sollst. Und wir waren aber auch schon, und das will ich damit sagen, wir waren ja auch schon bei dem Punkt, gut, die Ukraine hatte schon vorher viel Bitcoin-Adoption, aber wir waren auch schon bei dem Punkt, wo wirklich in jeder Familie, selbst wenn du dich nicht ausgekannt hast, hatte jeder in der Familie den einen Cousin, der letztens unter dem Weihnachtsbaum über Bitcoin geredet hat und dessen Handy hat an dem Tag permanent geläutet. Mhm. Ja? Und das hat schon eine Beruhigung gegeben. Und ich weiß das auch, ich habe auch mit einigen Flüchtlingen gesprochen, wo genau das war. Mhm. Ja?
Die haben und der Cousin unter dem Weihnachtsbaum, das bin ja am Ende, das bin auch ich,
ja.
Weil in meinem Restaurant, weißt du, sind schon 3 Leute rausgegangen und sind genauso on fire wie ich, weil ich damit angefangen habe, weißt du? Und die werden wieder 3 machen und die werden wieder 3 machen und die werden wieder 3 machen, weißt du? Und
vielleicht kann man ja den Leuten sagen, sie sollen jetzt, vielleicht zahlen sie jetzt nicht die Hauptspeise oder nicht das gesamte Menü, vielleicht machen sie das Trinkgeld mit Bitcoin. Und wenn das Personal das nicht will, dann kannst du sie ja tauschen dann, weißt du? Ich habe irgendwo, ein Gastronom hat mir mal erzählt, er zahlt seine Leute in Bitcoin, aber einen Teil des Gehalts in Bitcoin. Und das ist dann meistens das, was sie dann noch nach der Schicht in seinem Restaurant versaufen.
Ah ja, nee, weiß ich nicht. Nein, du, ich bin jetzt ganz ehrlich, weißt du? Die Leute müssen nicht zu mir im Laden kommen und mit Bitcoin zahlen, weißt du? Also, aber
nein, darum geht es nicht. Ja.
Darum geht's. Es reicht schon, wenn die Leute reinkommen und sehen, das ist es, weißt du? Und es ist so, das ist schon oft genug jetzt passiert, weißt du? Die Leute kommen rein, die sehen den Sticker am Eingang, weißt du? Und wir haben auch nochmal einen Sticker in der Rechnungsmappe und so weiter. Und selbst wenn die Leute sagen, hä? Wieso? So, ne? In dem Moment ist es in deren Köpfen, weißt du?
Ja, stimmt.
Weißt du? Egal wie, es ist drin. Und darum geht es im Endeffekt.
Im Endeffekt geht es um den Körper sein. Sebastian, das war ein Traum. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, gefühlsmäßig, der Sam wird es uns gleich sagen, sind wir bei einer Stunde 26 netter Zeit. Wo findet man dich online und wo findet man dich offline? Wo leiten wir die Leute hin?
So, natürlich gibt es uns auf Instagram zu finden, ja, Restaurant Horvath Berlin. Da kann man eigentlich so ziemlich alles sehen. Ich habe nochmal einen eigenen Account auf Instagram, Sebastian Frank Horvath, aber es ist same, also ist nicht viel Unterschied. Da sind wir zu finden, Paulinkufer 44a in Berlin. Und abschließend will ich nur sagen, wer auch immer eine Verwendung hat für einen Menschen, der gut kochen kann, also gut, das sagen andere, ja, ich bin offen für jedes Gespräch und jeder, der irgendwie was mit Bitcoin zu tun hat und denkt, das ist mein Mann, weil der kann irgendwas ganz gut. Herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, mit dem ich einen Kaffee trinken kann bei mir im Laden und über Bitcoin quatschen kann. Freue ich mich wirklich.
Geil. Gibt ja auch sicher viele in Berlin. Eine allerletzte Frage habe ich noch, weil das muss ich wissen. Wenn man sich wirklich mit Essen auskennt, wo gehst du dann essen, wenn du sagst, okay, du willst jetzt quasi Kategorie Fast Food oder Kategorie Mittagessen? Also worauf achtest du da?
Also schau, am Ende ist es ganz einfach. Das, was man macht, muss man einfach nur gut machen. Also ich bin auch mit dem Schnittlauchbrot zufrieden.
Das ist ja auch eine tolle Sache.
Total. Es muss einfach gut gemacht sein. Ein gutes Brot, eine gute Butter und Schnittlauch. Weißt du? Fertig. Bisschen Salz. Ich sage immer eins. Das Problem ist ja oft einmal nicht, dass ich gut bin, ich bin einfach normal. Also ich bin einfach ganz normal. Aber es gibt halt oft andere Menschen, die einen geringeren Qualitätsanspruch haben.
Aber das stimmt. Ja, ja. Aber worauf achtest du? Gibt es da irgendwelche Kategorien? Isst du Kebab?
Ja, ja, aber nur an zwei Stellen in Berlin. Ja, also das ist, obwohl es da sehr, sehr viel gibt. Ja, die ehrliche Antwort darauf ist, dass ich gehe eigentlich sehr, sehr selten essen, weil ich Angst habe, dass es schlecht ist. Ja, und deswegen gehe ich oft mit, wenn wir Zeit haben, mit meiner Frau und mit Freunden, oft in andere besternte Restaurants, weil wir da wissen, dass die Qualität eigentlich, also wir sind die lieber dreimal weniger schlecht essen gehen, dafür.
Aber gibt es so einen unausgesprochenen Deal, dass wenn du wo essen gehst, dann musst du eh nicht zahlen oder so? Oder ist das?
Nein, sowas machen wir nicht. Weil wir möchten gerne bezahlen und wir möchten die Dienstleistung anderer gerne honorieren.
Ja, aha. Und zu Hause? Kochst du auch zu Hause?
Oder ja, ich koche zu Hause. Also wenn ich zu Hause bin, ich bin ja 4 Tage der Woche nicht zu Hause, aber wenn ich zu Hause bin, dann koche ausschließlich ich. Ja, genau. Das Ding ja, weil viele denken ja, die Köche oder Köchinnen kochen nicht mehr zu Hause. Aber es hat auch pragmatische Gründe, weil meine Frau kauft ein und ich räume den Kühlschrank dann auf. Also ich habe diese, was ja oftmals viele als Gabe empfinden, ich mache den Kühlschrank auf und dann tak, 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 nehme das Zeug raus und dann gibt's was, weißt du?
Okay, und allerletzte Frage, gehst du zu McDonald's?
Wir gehen zu McDonald's, wenn wir auf der Reise sind, also auf der Autobahn, am Weg zurück. Am Weg hin haben wir selber noch Brote geschmiert. Ah. Und am Weg zurück ist das geringste Übel ist dann bei Burger King oder McDonald's stehen zu bleiben. Meine Frau isst meistens nichts.
Aber es ist interessant. Ich meine, ich bin auch kein großer Fan von McDonald's, wirklich nicht. Und ich fühle mich dann auch nicht wahnsinnig gut. Aber ich habe das letztens gelernt, das Erfolgsmodell von McDonald's ist, dass du, egal wo du bist auf der Welt, in 20.000 Restaurants, es ist nie wirklich scheiße. Und du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit auch keine Lebensmittelvergiftung holen.
Ganz genau.
Und in manchen Momenten ist das einzige Kriterium, das zählt.
Und jeder, der deutsche Autobahngastronomie kennt, weiß, dass Burger King oder McDonald's, wenn man selber nichts dabei hat, genau das ist.
Ausgezeichnet. Sebastian, danke, dass du da warst.
Nico, herzlichen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Das machen wir auch gerne wieder. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Absolut. Und ich hoffe, ich komme mal nach Berlin, dann komme ich vorbei.
Ja, unbedingt.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.